Moin zu einer neuen Folge Studio Blau-Gelb. Heute im Programm, wir freuen uns mit Joe Gomez und überlegen, ob Chicago jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Dann schätzen wir, was Jovan Mijatovic wohl mit seinen Stelzen stemmen könnte und sprechen darüber, warum Eintracht eigentlich 2 Punkte geklaut wurden. Viel Spaß.
Studio Blau-Gelb, neue Folge. Es ist praktisch Historisches passiert und derjenige, um den es hier geht, der sitzt zum Glück neben mir. Es ist Tobias Feuerhahn, der weiß noch nichts von seinem Glück. Aber Studio Blau-Gelb ist jetzt gerade 2 Jahre alt geworden und wir haben ja in diesen 2 Jahren eine kleine Tradition entwickelt, dass wir jedes Spiel tippen, das für uns ansteht. Und jetzt ist es in diesen 2 Jahren noch nie vorgekommen, glaube ich, dass irgendjemand von uns auch nur einmal irgendwas richtig getippt hätte. Und jetzt bitte Kameraschwenk auf Tobias Feuerhahn. Er hat das 2:2 gegen Darmstadt nicht getippt. Er hat es prophezeit, vorhergesagt. Und damit herzlich willkommen, Großmeister.
Danke. Oh, das ist schön. Das kannst du dir merken.
Das habe ich mir jetzt für diese Folge aufgehoben, Dass ich dich die ganze Folge über Großmeister nenne. Damit du auch ausreichend gewürdigt wirst für deine Expertise, Fachkenntnis, vorherseherische Fähigkeiten. Mhm. Klasse,
Großmeister. Danke. Wobei es ja auch hätte anders ausgehen können, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Da gab es eine knifflige Szene, die irgendwie erstmal gar keinem aufgefallen ist, wo sie später herausstellte, aber durchaus irgendwie spielentscheidend war. Da sprechen wir später nochmal drüber oder wollen wir gleich?
Wollen wir doch gleich da reingehen. Das geht ganz schnell hier, dass wir darauf zu sprechen kommen. Die Szene, um die es geht, das 2:2 von Matej Maglica. Darmstadt kombiniert sich um den Braunschweiger Strafraum herum. Einer zieht aus 30 Metern ab, Gomez fälscht ab und dann kommt Marco Richter an den Ball von Darmstadt und der kommt offensichtlich aus einer passiven in eine aktive Abseitsposition hinein.
Unserer Meinung nach, der DFB sieht das anders.
Ein guter Cliffhanger, wie der DFB das wohl sieht. Das schauen wir mal. Also das ist eine klare Abseitsposition. Greift ins Spiel ein, schießt aufs Tor. Ein Chor haut den Ball nochmal raus. Dann gibt's eine weitere Angriffswelle. Darmstadt trifft zum 2:2. So. Und jetzt hätten wir natürlich gedacht und auch so einige andere, da war doch ein Abseits im Spiel, warum zählt dieses Tor? Credits dazu übrigens nochmal zu unserem guten Freund Jeff, der uns, glaube ich, als erster mit drauf hingewiesen
guter
hat.
Mann.
Jeff, bester Mann, liebe Grüße. Und ja, wie du sagtest, gar nicht im Spiel war das überhaupt niemandem aufgefallen. Auch danach mit Trainern, Spielern und Co. war
das
überhaupt
ja auch
kein Thema.
Kein Aufruhr auf dem Platz.
Null.
Es hat sich niemand beschwert.
Bis irgendwer im Real Life nochmal da drauf geschaut hat und gesehen hat, der steht auch im Abseits, der Kollege. Warum zählt dieses Tor? Und da haben wir uns natürlich schon gedacht, der DFB wird bestimmt einen Grund finden, dieses Tor regulär dastehen zu lassen. Ja. Und?
Ja, wir hatten einen Treffer. Wir hatten so ein kleines Ausreden-Bingo und unsere Nummer 1 auf der Liste ist es dann auch geworden.
Sie haben es geschafft. Ich habe am Sonntag noch Alex Feuerherd angeschrieben. Das ist der Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB-Schiris. Und der schreibt als Statement, bei einem Torschuss der Darmstädter befand sich Marco Richter am Abseits und kam schließlich in Ballbesitz. So weit, so gut. Richters Torschuss wurde von den Braunschweigern abgeblockt. Anschließend beförderte Patrick Nkoa den Ball weit aus dem Strafraum. Danach kam Darmstadt erneut in Ballbesitz. Damit begann eine neue Angriffsphase, die schließlich in der Torerzielung mündete. Und diese neue Angriffsphase, darum geht es jetzt. Der Videoassistent, und das ist weiterhin ein Zitat, überprüft nach einer Torerzielung bekanntlich nur die letzte Angriffsphase, die dem Treffer vorausging. Mit dem Befreiungsschlag von Nkoa deutlich aus dem Strafraum heraus in Richtung Mittellinie war die vorherige Angriffsphase, während der sich Richter am Abseits befand, abgeschlossen. Dadurch war sie für den VAR nicht relevant und es konnte keine Intervention erfolgen.
Also zunächst mal Torerzielung, sehr schöner Behördensprech, finde ich. Ja gut, damit nimmt er halt den VAR raus. Ja gut, okay, das sind dann offenbar da die Richtlinien, da muss aber der Linienrichter sehen.
Genau, der Linienrichter.
Meiner Meinung nach. Also es ist ja der Darmstädter schießt, Joe Gomez ist es, glaube ich, der den Schuss abfälscht. Auch da kann man dann wahrscheinlich argumentieren, der kommt ja vom Eintracht-Spieler der Ball, aber es ist ja niemals im Leben eine kontrollierte Verteidigungssituation. Er hat nie Kontrolle über den Ball, er kriegt den halt irgendwie ans Bein und dann kommt Richter ganz klar aus dem Abseits. Und der steht nicht auf der anderen Seite, sondern direkt vor der Nase des Linienrichters. Das heißt, für mein Empfinden, ich weiß nicht, vielleicht gucken ja ein paar Schiedsrichter zu, vielleicht sind wir da regeltechnisch in den Details nicht so fit, dann kann sich ja mal jemand melden. Aber für mein Empfinden muss dann die Fahne hochgehen. Mhm. Da ist, vielleicht spielt da auch die VAR-Problematik dennoch ein Stück weit mit rein, weil sich die Linienrichter ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass sie denken, naja gut, wenn das jetzt, wenn da was zu ahnden war, dann wird schon noch mal einer Bescheid sagen da aus Köln, aber er muss meiner Meinung nach dann in dem Moment die Fahne heben. Und dann kommt es zu der Torerzielung am Ende durch Magnitzer gar nicht, wenn die das Ding einfach vorher abpfeifen.
So. Ja.
Ne, das ist, ich meine, es ist jetzt, man lehnt sich zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, da wurden zwei Punkte geklaut. Wie gesagt, das ist ja, da gibt es sicherlich auch irgendwie Argumente, die man als Schiedsrichter dagegen halten kann. Und es kann ja auch sein, dass Darmstadt danach dann trotzdem noch ein Tor erzielt. Kann aber auch sein, dass Eintracht dann das 3-1 setzt über einen Konter, weil Darmstadt voll aufmachen muss, werden wir nie rausfinden. Meiner Meinung nach aber eine Fehlentscheidung.
Jupp. Es bleibt auf jeden Fall ein fader Beigeschmack. Die Erklärung leuchtet schon ein Stück weit ein, finde ich. Aber trotzdem basiert sie halt auf einer Fehlentscheidung, nämlich das Abseits nicht zu erkennen. Und das Ganze macht es aus Eintracht-Sicht eher noch schwieriger, dieses ganze Spiel zu verarbeiten.
Ja, weil die Erklärung, ganz kurz, sorry, die Erklärung, die bezieht sich auch nur auf den VAR. Warum dort VAR nicht eingreifen durfte. Okay, das leuchtet mir ein, aber dann muss eben vorher das Gespann auf dem Platz eingreifen. Wenn es einfach eine Regelübertretung gewesen ist. Und meiner Meinung nach war es eine.
Ja, schade. Dass drei Punkte gegen den Tabellenführer hätten sich noch ein Stück besser angefühlt. Lass uns mal zum großen Ganzen zurückkehren. Es waren auch so schon gemischte Gefühle nach diesem Spiel zu vernehmen. Klar, 2-0 geführt zur Pause, wobei ich das auch ein Stück weit zu hoch fand. Oder?
Ja, da war sicherlich ein bisschen. Was heißt Glück dabei? Ein guter Torwart war auch dabei.
Ja.
Also Torben Hoffmann klärt da zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten der Darmstädter, macht er überragend. Auf der anderen Seite der Darmstädter Keeper aber auch. Also Kevin Ehlers war auch kurz vor seinem dritten Saisontor, da kriegt der Schuh gerade noch den Schuh raus. Mhm. Ah, hier, ja, nochmal eingesetzt. Hält er halt auch überragend, ne? Also Opoku hatte auch noch zwei gute Abschlüsse, nicht so klar wie die Darmstädter, muss man ganz klar sagen. Es war allgemein einfach ein munteres Spiel, aber ja klar, die Gäste hätten durchaus vor der Pause auch schon treffen können. Klar.
Ja, Torben Hoffmann hat super gemacht, gut reagiert auf die Geschichte auch aus Bielefeld. Das war ja klar, dass er hat selbst danach auch gesagt, heute bin ich mal der Depp nach dem Patzer. Jetzt hat er es super stabil abgeleistet, überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Zwei spitzenmäßige Paraden, super gemacht. Und dann waren da noch die Einwürfe, die in der ersten Halbzeit für Aufsehen gesorgt haben. Ja. Eigentlich hatten sie ja Jovan Mijatovic für die Beine geholt, die ja auch einigermaßen stabil aussehen. Aber der Kollege hat drei Einwürfe rausgefackelt. Den ersten, der führte zur Chance von Ehlers, die du gerade angesprochen hast. Der zweite führte zum Elfmeter an Frenkart, den Aydin dann verwandelt. Und der dritte Einwurf führt zu Johann Gomez Tor, über das sich ja nicht nur er selbst sehr gefreut hat, sondern auch sehr, sehr viele mit ihm. Und das fand ich für eigentlich eine schöne Szene an diesem Tag, oder?
Ja. Also erstmal Mijatovic hatte vor, Heiner Backhaus haben wir ja danach gefragt, auch keiner auf dem Schirm, dass der die Dinger da so reinschmettern kann. Vor dem Einwurf, der zum Gomez-Tor führt, ist Heiner Backhaus nochmal hingegangen zu ihm, hat ihm nochmal gesagt, bleib mal ruhig, atme mal durch, damit du nachher noch Puste hast, nicht, dass du wieder ins Sauerstoffzelt musst in der Pause. Der Bursche ist noch nicht bei 100%. Zu Joe Gomez, ich glaube, wir haben uns auch sehr gefreut oben auf der Tribüne für ihn. Es ist jetzt beinahe 2 Jahre her, dass der das letzte Mal getroffen hat, damals in Osnabrück. Da bin ich auch da gewesen beim 3-0-Sieg. Einfach schön, dass das mal wieder geklappt hat für ihn. Und gibt ihm sicherlich auch nochmal einen Schub. Ich meine, er ist jetzt sowieso, spielt auf einer anderen Position als früher, womit er so ein bisschen aus der, in Anführungszeichen, Schusslinie ist, weil Tore schießen da nicht seine Primärdisziplin ist. Und was er auch sehr gut macht, meiner Meinung nach, da auf der rechten Schiene, trotzdem klasse, dass er mal wieder einsetzen konnte. Freut mich sehr.
Er macht es ja sogar so gut auf der Schiene, dass Aaron Opoku, der ja eigentlich für diese Position extra geholt worden war im Winter, auf einer anderen Position glänzen kann, nämlich in diesem Dreier-Angriffssturm. Und das hat er auch super gemacht. Also Opoku gefiel mir dort sehr gut. Also sehr beweglich, abschlussstark, dribbelstark. Und als er dann am Ende raus war in der zweiten Halbzeit, dann hört auch Eintracht auf anzugreifen, so richtig strukturiert zumindest. Also ich finde, er hatte schon einen sehr großen Impact auch aufs Braunschweiger Offensivspiel. Hat mir gut gefallen.
Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, zwei Abschlüsse hat er gehabt. Also der sorgt halt für Gefahr, ne? Und das musst du irgendwie, wenn du da in der Reihe bist. Wenn der Gegner dich nicht auf dem Zettel haben muss, dann bringt's dir nichts, dann können sie sich auf die anderen konzentrieren. Sucht den Abschluss, geht auch ins 1-gegen-1. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also der ist ein klares Upgrade, der Mann. Das muss man sagen. Der ist wirklich eine Verstärkung. Das ist jetzt schon sichtbar. Und es ist auch jetzt schon sichtbar, jetzt nochmal Vergleich zu Mijatovic, dass der voll im Saft ist. Dass der in der Türkei einfach schon 19 Spiele gemacht hat, dass der topfit ist. Bei unserem serbischen Kumpel wird das noch um 2-3 Wochen dauern, was auch völlig verständlich ist. Der hat da in Belgien zuletzt überhaupt nicht mehr gespielt. Ist ganz normal. Die Oberschenkel sind trotzdem nicht dünner geworden, wobei vielleicht waren sie noch kräftiger vor. Nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich schätze mal, der kann einen Kleinwagen stemmen mit den Stelzen. Opoku hat mir gut gefallen.
Mijatovic, eine Wade von ihm ist auf jeden Fall so dick wie zwei Waden von Benjamin Kessel. Wenn man das mal zusammen.
Ich glaube, es ist vielleicht
noch, oder sogar noch mehr.
Es ist noch ein Müh mehr vielleicht.
Könnte sein, ne?
Das ist vielleicht noch ein Mühe mehr.
Lieben Gruß. Lieben Gruß. Aber ja, genau, wir haben danach mit Mijatovic gesprochen. Er sagte, er sei jetzt bei 80% aktuell. Und auf die 20% darf man sich, glaube ich, als Eintracht-Fan auch freuen. Ich würde den halt gern mal schießen sehen.
Ja, genau.
Dass der mit seinen Werkzeugen auch mal richtig abzieht. Mal so schön mit links einen reinpfeffert. Ich bin sowieso großer Fan von linksfüßigen Stürmern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriegen die mich immer mehr als die Rechtsfüßer.
Naja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass hier bis vor kurzem noch ein Stürmer gespielt hat, der relativ gut war und der auch einen linken Huf hatte.
Sicher.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Sicher, aber auch so historisch gesehen fand ich immer eher Linksfüße, Bale, offensichtlich Messi, cooler als deren Positionskollegen. Weiß nicht warum. Aber deswegen freue ich mich auch über Mijatovic und würde mich mal sehr freuen, wenn der mal aus 20, 30 Metern mit diesen Baumstämmen aufs Tor schießt.
Ich bin mir sicher, das wirst du noch zu sehen bekommen.
Ja, ich auch. In diesem ganzen Kontext Mijatovic müssen wir auch Erencan Yadimci mal mit reinnehmen. Der saß erstmals auf der Bank von Beginn an unter Heiner Backhaus. Er saß auch mal zwischendurch auf der Tribüne, weil er gewürgt hatte.
Wegen Tomiak?
Wegen Hannover 96. Jetzt war er das erste Mal draußen von Beginn an und als er reinkam, hat er gleich eine Riesenchance.
Ja.
Dennoch täuschte das, fand ich, auch darüber hinweg, dass er keine typische Yadimci-Leistung gezeigt hat, oder?
Hast du schön formuliert. Ja, es war, ich versuche es auch mal schön zu formulieren, er wirkte weniger dynamisch als sonst. Also da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, okay, normalerweise hat er jetzt Schaum vorm Mund und läuft seinen Gegenspieler an wie so ein Wahnsinniger. Und da ist er dann aber eher so nebenher getrabt und wirkte nicht so energiegeladen wie sonst. Mhm. Das fand ich auch.
Vielleicht hat er das nicht ganz so gut verkraftet, dass er dann mal auf die Bank musste. Vielleicht hat sich auch Heiner Backhaus ein bisschen eine andere Reaktion gewünscht von dieser Maßnahme, weil es war, fand ich, auch begründbar. Ja. Yadimci hat gegen Bielefeld überhaupt nicht stattgefunden, hat eine Riesenchance gehabt per Kopf, aber sonst völlig abgekocht worden. Davor gegen Karlsruhe auch hätte er Tore machen müssen, hat er nicht. Der hat letztes Mal gegen Lautern, glaube ich, getroffen und das ist auch schon eine Ecke her. Also von daher fand ich es vollkommen legitim, ihn auch mal rauszunehmen. Und vielleicht zeigt er ja jetzt auch die Reaktion in der Trainingswoche und dann gegen Elversberg am Wochenende. Aber so wie er jetzt im Spiel aufgetreten ist, hat mir das nicht gut gefallen.
Ja, sehe ich genauso. Also es war, hat jetzt danach nicht unbedingt auf sich aufmerksam machen können, so wie er es schon in der Hinrunde teilweise getan hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass das ein sehr guter Stürmer ist, dass der gut auch in das System passt, gerade auch durch seine Dynamik und so weiter. Die muss er natürlich aber auf den Platz bringen.
Zumal auch beim 2-2 mit drin hängt, bei dem Gegentor.
Auch das, da, ja. Das ist auch so ein Ding.
Da ist er nämlich an dem Maglica dran und orientiert sich nach der Kopfballverlängerung in die Offensive statt die eigene Defensive abzusichern. Da sehen dann Elas und ich glaube hinten, war es Marie, sehen schlecht aus.
Ja, das ist halt immer das Problem. Da sehen dann die Innenverteidiger blöd aus, aber es waren Yadimci und ich glaube Ranos,
genau,
die da nicht mitgehen mit Maglica. Und der macht sein erstes Tor, da steht er dann gegen Mijatovic, was natürlich einfach größentechnisch
über 20 Zentimeter
schwierig ist für den Braunschweiger. Ja. Yadimci bringt die Statur mit, um gegen so einen irgendwie mal dagegen zu halten, auch ins Duell zu gehen. Und da bleiben dann beide stehen Ich meine, sind halt auch keine Verteidiger. Trotzdem musst du das einfach mitdenken, gerade bei solchen Standardsituationen, auch wenn es da der zweite Ball war. Und da warten sie eigentlich eher schon darauf, dass sie in den Konter gehen können. Und dadurch fällt das Tor, das nicht hätte fallen dürfen.
Das wollen wir auch nochmal betonen. Und trotzdem hättest du es weiterhin verhindern können, wenn du ihn einfach, deinen Gegenspieler am Abschluss störst. Ja. Irgendwie auch nur, weil der kommt aus 5 Metern frei zum Abschluss.
Musst du nur freier Ball. Seinen Fuß reinhalten, dann hat das schon einfach viel schwerer.
Da einfach dran sein, fertig. Ja, und so sind es irgendwie gemischte Gefühle, die danach übrig bleiben. Und trotzdem, wenn jemand vorher gesagt hätte, ey, wir nehmen einen Punkt gegen Darmstadt mit, hätte man wahrscheinlich erst einmal unterschrieben, oder?
Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe es ja getippt.
Stimmt. Du hast es nicht getippt,
Großmeister. Nein,
hast es prophezeit.
Ja, ich habe es ja gewusst.
Gewusst hast du es.
Das stimmt, ja.
Tabelle wird nicht einfacher. Also gefühlt haben sie jetzt ein Stück weit zu viel liegen lassen in den letzten Wochen, finde ich. Wenn du in Bielefeld hättest du nicht verlieren müssen, in Fürth hättest du gewinnen müssen, gegen Darmstadt wäre mehr drin gewesen. Also wir bewegen uns jetzt gerade in so einer recht gefährlichen Konjunktivsituation von, da war zuletzt etwas zu viel nicht in unseren Taschen, was eigentlich reingehört hätte.
Ja, das stimmt. Das, du sagst es gerade, es bleibt weiterhin super eng. Du brauchst da eigentlich jeden Zähler. Gerade in dieser Saison wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr brauchen als in den vergangenen Jahren, zumindest wie das im Moment aussieht. Es kann immer noch sein, dass da dann nochmal 2, 3 Mannschaften irgendwann abreißen lassen. Aber ich bin trotzdem nach wie vor guter Dinge, dass die Mannschaft gut genug ist, dass man diesen Spielen dann oder den vermeintlich liegen gelassenen Zählern am Ende nicht hinterher heulen muss. Also nach wie vor glaube ich, die Truppe ist auf jeden Fall gut genug für Zweitliga-Fußball.
Ja. Das glaube ich auch. Mehmet Aydin ist jetzt gesperrt. 5. Tor, 5. Gelbe. Geht beides in einem Spiel.
Geht beides. Bester Torschütze.
Ist eigentlich auch keine gute Bilanz für den Rest der Angriffsreihe, wenn eigentlich dein rechter Schienenspieler beziehungsweise zentraler Mittelfeldspieler der beste Torschütze der Saison ist. Und das auch mit nur, muss man ja auch sagen, 5 Toren.
Ja, naja, ich meine, ich habe das immer lieber, wenn du 4 Leute hast, die 5 Tore machen, als einer, der 18 macht. Weil es sich einfach schwerer ausrechenbar macht. Aber ja, du hast völlig recht. Und das ist ja, wir haben es ja gerade mit Yadimchi schon irgendwie angerissen. Da fehlte hier und da so ein bisschen die Gefahr oder die paar Leute, die vorne wirklich permanent für Druck sorgen und für Abschlussstärke und Torgefahr. Deshalb Opoku daher nochmal guter erster Eindruck, dass er da vielleicht ein bisschen zu beitragen kann. Du hoffst stark, dass du Mijatovic auch mal schießen siehst. Mhm. Bin ich ganz, ganz bei dir. Da muss ein bisschen mehr kommen vorne in der Reihe, ja.
Zumal ja auch mit Robin Heuser da jemand ist, den wir, glaube ich, mit seiner Art und Weise sehr schätzen, der auch gut zu dem Stil passt, aber der jetzt auch kein Scorer ist.
Naja, kein Torjäger. So, wenn man jetzt Assists zum Scoring dazu zählt, was man beim Fußball in der Regel macht, ich weiß, worauf du hinaus willst, er ist aber eher der Assistgeber, ja. Würde ich auch sagen. Also was er gut kann, ist seine Leute in Szene setzen und diese Steckpässe spielen und so, aber die große Torgefahr geht von ihm nicht aus.
Das stimmt. Da waren wir natürlich vergangene Saison verwöhnt mit Tempelmann, der hier seine 7, 8, 9 Tore gemacht hat in der ganzen Saison. Nee, in der Rückrunde.
Ja.
Rückrunde
plus Relegation.
Ja. Genau. Und aus dieser Region des Spielfelds kommt er doch deutlich zu wenig auch bei Eintracht.
Eindeutig. Aktuell, ja. Dass man merkt halt, dass er ein bisschen fehlt in der Verfassung, in der vergangene Saison war, dass er jetzt nicht irgendwie, dass man das jetzt nicht hochrechnen kann und Vitalino Tempelmann würde jetzt in der Saison 15 Tore machen, das ist auch klar, aber das fehlt schon, auf jeden Fall, dass da jemand noch für mehr Torgefahr sucht.
Jetzt, wo Johan Gomez wieder zur Tormaschine sich entwickelt, darf man ihn denn dann überhaupt noch abgeben?
Ich glaube nicht, dass das mit dem Tor zusammenhängt.
Aber da könnte man doch nochmal jetzt 150.000 bis 250.000 Euro Ablöse draufschlagen, oder?
Ja.
Jetzt, wo der auch wieder Tore schießen kann.
Jetzt,
da müssen die Amerikaner doch.
Die müssen richtig tief in die
Tore. Dieser geplatzte Knoten, der war bis nach Chicago zu hören, oder?
Vermutlich.
Aber wir hatten mit Memo Aydin gesprochen danach und er meinte auch, unabhängig von diesem Tor weiß einfach jeder Mitspieler, wie wertvoll ein Johan Gomez für dieses Konstrukt einer Mannschaft sein kann. Und deswegen haben sie sich auch so unheimlich mit ihm gefreut, dass es trotzdem auch einmal nach außen hin sichtbar wurde. Dieser Typ ist wichtig, schießt ein Tor. Für viele ist das ja dann der wichtigste Faktor oder sichtbare Faktor, um jemanden zu messen, an die Wertigkeit innerhalb einer Mannschaft. Aber die Spieler an sich wissen ja viel besser, wer in so einem Konstrukt auch kein Häuptling ist, aber ein Indianer und da in diesen ganzen Geschichten richtig, richtig wertvoll ist. Und so einer ist ja Juan Gomez. Und ich glaube, wir hatten auch immer natürlich kritisiert und angemerkt, dass er nicht aufs Scoreboard kommt, aber dass er trotzdem unheimlich wichtig ist mit seiner Einstellung auch. Das, glaube ich, passt auch weiterhin. Ich meine, er hat jetzt hier 4 Trainer gehabt und alle haben ihn aufgestellt.
Ja, genau, exakt.
Und so, die wissen es am besten.
Wollte ich gerade sagen, es sind nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer, die das wissen. Daniel Scherning hat das vergangene Saison immer schon betont, ich messe den nicht an Toren. Heiner Backhaus hat das jetzt auch nochmal betont. Er hat gesagt, er weiß noch gar nicht, wie gut er sein kann auf dieser neuen Position, auf der er spielt. Er hat gesagt, er hat den im Sommer kennengelernt und konnte über die Kritiker nur lachen, weil die gar nicht wissen, wie wichtig so einer für so eine Mannschaft ist. Ich sehe das ähnlich. Also natürlich wäre das schön, wenn der ein paar Tore mehr gemacht hätte. Brauchen wir nicht drüber reden. Und Chancen dazu hatte er. So, ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Er hätte mehr Tore machen können. Jetzt auf der Position, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist das nicht mehr seine primäre Aufgabe. Er macht das für mich da sehr, sehr gut. Bislang auf der Seite, der ist unheimlich viel unterwegs, ist giftig. Kann sich auch trotzdem in die Offensive mit einschalten. Und was ich dazu auch noch sagen würde, ist, ich fand's klasse auch, dass die Kurve ihn gefeiert hat. Weil du hast die Kritiker da angesprochen, der hat jetzt in den vergangenen 2 Jahren auch eine Menge einstecken müssen, was so Kritik angeht von Fans. Und du musst mal überlegen, wie der damit umgegangen ist. So typisch amerikanisch höflich irgendwie. Mhm. Hat das halt einfach weggesteckt, war trotzdem irgendwie immer bei sich, war trotzdem nett zu allen. Hat offenbar auch, jetzt hoffe ich zumindest, nicht zu großes Kopfkino gekriegt. Da wäre der eine oder andere vielleicht auch irgendwann mal auf die Zinnen gegangen bei dem, was da so eingeprasselt ist auf ihn. Und da muss man auch seinen Hut vorziehen, meiner Meinung nach. Dass er halt gesagt hat, ich bleibe bei meiner Einstellung, ich überzeuge weiterhin durch meine Einstellung, ich lasse mich da jetzt nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn das natürlich ihn mit Sicherheit beschäftigt hat, sonst wäre er kein Sportler, natürlich beschäftigt dich sowas, ist gar kein Thema, aber ich finde, er ist zumindest nach außen sehr, sehr besonnen und professionell damit umgegangen, so, und das muss man halt auch mal irgendwie hervorheben, finde ich.
Und dass der sich enorm entwickelt hat, der ist als Absteiger vom Drittliga-Absteiger und hat sich hier fest etabliert, hat zig Spiele gemacht, zig von Beginn an und war irgendwie immer mit auf allen Plätzen unter allen Trainern und ja. Die wissen es am Ende schon am besten.
Ja, wie du schon gesagt hast.
Selbst Jens Hertel.
Ah!
Der tägliche Hertel.
Sehr gut, wir müssen den Brief vom Anwalt müssen wir abwenden. genau, du hast es gesagt, es hat ihm bis jetzt jeder Trainer aufgestellt und das hat auch seinen Grund.
Und jetzt genau sorgt auch er dafür, dass Alidu im Angriff spielen kann, was wiederum dafür sorgt, Alidu, das war das Stichwort, wo Poku im Angriff spielen kann, was wiederum dafür sorgt, dass Alidu nicht gespielt hat. Glaubst du, der wird nochmal wichtig für Eintracht?
Naja, auf jeden Fall wird es schwieriger für ihn.
Nochmal schwieriger.
Ja, genau, es wird nochmal schwieriger. Du hast jetzt Opoku, den du da vorne reinschmeißen kannst. Du hast Ranos, der jetzt in seinen ersten beiden Partien auch jeweils eingewechselt worden ist. Du hast Mijatovic für die Angriffsreihe, du hast Heuser für die Angriffsreihe, Yadimchi sowieso.
Sané
kommt rein. Sané, ja. Genau. Kommt bis hier, hat auch die Nase vorn aktuell. Also mir hat halt so ein bisschen die Spannung gefehlt in seinen ersten Auftritten. Also, dass der irgendwie was drauf hat, das bestätigt irgendwie jeder, mit dem man über ihn spricht. Nicht umsonst auch ein Champions League-Tor gemacht, irgendwie gegen Tottenham und immer auch irgendwie seinen Weg gemacht, ich sag's mal so. Hier bei seinen bisherigen Auftritten hat mir so ein bisschen die Energie gefehlt und auch so ein bisschen die Galligkeit. Das muss er reinbringen, sonst wird's schwierig, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, die Konkurrenz ist größer geworden.
Und am Ende hat dann so eine Leihe ja auch Sinn für Eintracht, wenn man merkt oder auch jetzt schon merkt, okay, das wird vielleicht nichts, dann lässt man es einfach ergebnislos im Sommer auslaufen, ohne große Problematik, Abfahrt, weiter geht's. Aber vielleicht gibt's ja auch noch die große Explosion, wer weiß.
Also ja, hoffentlich.
Christian Conte haben wir auch erst gedacht, Vertrag verbrennen und weg. Und auf einmal wurde der extremst wichtig. Bei Alidu sieht's jetzt aktuell noch nicht so aus, aber ganz abschreiben darf man hier nichts und niemanden.
Und das will ja auch keiner. Also es geht ja nicht, wir würden uns ja alle freuen, wenn diese Explosion kommt. Im Moment sehe ich noch nicht, dass die Lunte brennt. Aber kann gerne noch passieren.
Womöglich ja in Elversberg. Es geht zu einem Top-Team Es ist irgendwie immer noch eigenartig, finde ich, Elversberg mit Top-Team in Verbindung zu bringen. Aber sie sind es jetzt im zweiten Zweitliga-Jahr in Folge. Und dann lässt sich daran offensichtlich nicht mehr viel rütteln, oder?
Machen das sehr gut, was sie tun.
Und sie haben nicht mal mehr Fisnik.
Ja, das stimmt.
Uns Fisnik. Der macht jetzt die erste Liga unsicher. Und die sind trotzdem weiterhin gut. Die haben im Sommer unfassbar viel verloren. Horst Steffen verloren, der mittlerweile auch schon wieder bei Werder Bremen Geschichte ist.
Mhm. Haben jetzt ja auch noch mal in der Saison ihren Top-Angreifer verloren.
Genau, auch noch mal verloren. Also, und trotzdem gewinnen sie dann, liegen jetzt am Wochenende 0-1 zurück, gewinnen hinten raus nochmal 2-1. Da scheint sehr viel Substanz drin zu sein in dieser ganzen Konstruktion mit Trainer, Team, Umfeld. Da geht's voran offenbar.
Und der Perrei ist ja auch da.
Der Perrei ist jetzt auch noch da. Dem Perrei, ihm seine Freundin, das ist dem sein Handy. Ja. Zitieren wir mal einen ehemaligen Eintracht-Sportchef.
Wir sagen aber nicht, wer es ist.
Ja. Aber das war ein wörtliches Zitat.
Mhm. Ja. Und du fährst hin, Leonard.
Ja, sicher. Ich war letztes Jahr schon in Elversberg.
Bist du aufgeregt, dass du mal ein Auswärtsspiel machst?
Nee. Ich kenne ja Elversberg auch schon.
Ja, stimmt.
War schon dort. Ist schön, kann man machen. Ist ja eigentlich 5 Stunden Podcast hören.
Schon deine zweite Heimat.
Genau, zumal ich auch in Saarbrücken war beim Relegationsspiel.
Jetzt zählt er ja auf. Damit hast du jetzt alle 3 Auswärtsspiele aufgezählt, die du im vergangenen Jahr gemacht hast.
Und mehr Kilometer als du.
Das glaube ich nicht.
Das können wir mal zusammenrechnen.
Wir können ja Österreich mal dazu rechnen. Aber gut.
Da war ich im Urlaub.
Ach so.
Da konnte ich nicht. Gegen 96 jetzt im Derby bin ich leider auch im Urlaub. Ist auch blöd. Ganz doof gelaufen. Aber gut, also, wer ersetzt Aydin?
Flick, würde ich tippen.
Ja, ich glaube, zieht Heuser zurück.
Das wäre auch eine Option.
Packt Jadimci wieder rein, vorne.
Du meinst mit Jadimci und Mijatovic.
Mhm.
Ja.
Das würde ich gerne mal sehen, zumindest wie die beiden da vorne für Wirbel zusammen sorgen. Wie geht's aus, Ihre Heiligkeit, Großmeister?
Das ist zu viel Druck.
Komm, zieh los.
Ich sage, sie gewinnen 2-1.
Boah. Heiliges Kanonenrohr.
Ja, komm, ich will nicht nächste Woche hier wieder. Nein, sie gewinnen 2-1. Warum nicht?
Warum nicht? Ja, hast du recht.
Ja, du musst auch noch.
Schauen wir mal, ob das wirklich stattfindet.
Du musst auch noch.
Ich sag 1-1, klassischer Loser-Tipp.
Du sagst jede Woche 1-1.
Ja, und irgendwann werde ich...
Jede Woche, Alter. Das hat noch nicht einmal gestimmt.
Ich habe doch auch von Anfang an gesagt, es hat noch nie irgendwas gestimmt, was wir hier gesagt haben. Also an Tipps. Der Rest stimmt auch nur zur Hälfte. Aber die Tipps...
Ja, Hälfte, ja. 40%.
Ja.
40%.
Ja. Also, von daher bin ich gespannt, ob du deine unglaubliche Serie
Wahnsinn. Die Wahnsinnsserie.
Wirklich. Gut.
Okay, tschüss.
Wiedersehen.